Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne mit Steffi und
Micha. Hallo Steffi, wie geht's dir?
Hallo Micha, mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir?
Gut, war ja ein schöner, sonniger Tag heute.
Winterlich, kalt und sonnig. Genau, wir sind Back to Politics, das heißt, wir wollen uns wieder mit den harten Themen des Lebens beschäftigen und blicken direkt nach Österreich. Es geht heute wieder um einen Podcast, den wir besprechen wollen. Den haben wir euch auch schon in der Vergangenheit ans Herz gelegt. Er heißt Inside Austria. Micha, was ist das Thema?
Ja, konkret besprechen wir die Folge vom Samstag, den 11. Januar dieses Jahres, mit dem Titel Kanzler Kickl, Staatskrise in Österreich.
Name ist Programm. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, was wir auch schon in der Vergangenheit mal erzählt haben, ist, dass wir jetzt tatsächlich vor dem Punkt stehen, dass Österreich erstmals einen möglicherweise rechtsextremistischen Bundeskanzler bekommen wird. Und das wird so seine Folgen haben. Michael, lass uns noch mal kurz über den Podcast sprechen. Allgemein Inside Austria. Wir hatten ihn zwar schon mal vorgestellt, aber noch mal kurz sum up. Von wem ist der? Wer macht den? Und was erzählt der normalerweise?
Der ist eine Gemeinschaftsproduktion vom Spiegel und der Standard.
Mhm. Zwei Printorganen.
Genau. Mhm. Und beschäftigt sich mit den, in der Selbstbeschreibung, mit den politischen Abgründen in Österreich. Wird von zwei Damen moderiert, von Seiten des Spiegels sind das Lucia Heisterkamp und vom Standard ist das Antonia Arbeiter-Raut.
Genau, da gab es einen kleinen Personalwechsel seitens des Standards. Ja, es sind zwei JournalistInnen, die wöchentlich sich mit der Politik, also in der Regel geht es um Politik, nicht immer, auch manchmal um gesellschaftliche Themen Österreichs beschäftigen und versuchen, vor allen Dingen, glaube ich, auch einem deutschen Publikum ein bisschen das Leben in Österreich und die Gesellschaft dort uns nahe zu bringen. Und wie wir eingangs gesagt haben, der Österreich hat gewählt im Herbst und jetzt gibt es Struggles, eine vernünftige oder überhaupt eine Regierung zu bilden. Micha, was ist die Geschichte? Was ist passiert, muss man ja sagen, grob seit Weihnachten?
Ja, man könnte fast Analogien zu Deutschland ziehen. Alles beginnt oder dreht sich rund um fehlendes Geld. Mhm. Milliardenbudget, das fehlt im Haushalt. Drei Parteien, die es hier noch nicht mal schaffen, eine Regierung zu bilden, tatsächlich, die aber lange miteinander verhandelt haben.
Mhm. Welche Parteien sind das?
Das sind die ÖVP mit dem bisherigen Bundeskanzler Karl Nehammer.
Genau, die konservative Partei.
Genau, dann die SPÖ als Pendant zur SPD in Deutschland, sowie die Neos, das sind die Liberalen in Österreich.
Das war das geplante Dreierbündnis und das ist jetzt quasi implodiert.
Genau, das ist implodiert und deutete sich wohl für die Insider schon an, kurz vor Weihnachten, dass man da in den Verhandlungen nicht vorankommt und kurz vorm Scheitern ist. Ging dann über die Feiertage bis in den Januar weiter, bevor dann erst Anfang Januar die Neos die Reißleine gezogen haben, mit der Begründung, dass die grundsätzlichen Reformen, die in Österreich notwendig seien, mit SPÖ und ÖVP nicht zu machen seien. Mhm. Und kurz darauf hat dann auch die ÖVP mit der SPÖ die Gespräche beendet. Die hatten sie fortgeführt, weil sie zusammen eine denkbar knappe Mehrheit, aber sie hätten eine Mehrheit im österreichischen Nationalrat von einer Stimme.
Also auch die als zweite Option geplante Große Koalition ist nicht zustande gekommen, was auch damit zu tun hat, dass der neu gewählte Generalsekretär der Wirtschaftskammer zu diesen Verhandlungen dazu stieß, obwohl er eigentlich gar nicht in diese Runde gehört. Der hat ein Parteibuch der ÖVP, gilt auch als Brückenbauer zur FPÖ und steht wohl auch im Gespräch, so sagen das die Journalistinnen im Podcast, als Nachfolger von Karl Nehammer, als Clubobmann der ÖVP, also bei uns wäre das dann der Parteivorsitzende. Beobachter sagen auch, dass der Wirtschaftsflügel der ÖVP lieber mit der FPÖ arbeiten möchte und es dadurch innerhalb der ÖVP das zum Zerwürfnis kam und quasi es zwei Lager gab, nämlich die, die gesagt haben, never mit Kickl und damit quasi auf der Linie waren von Karl Nehammer. Und dann eben der Wirtschaftsflügel, der sehr stark und immer stärker Einfluss genommen hat und dann quasi auch das Ruder übernommen hat und gesagt hat, wir sind wirtschaftspolitisch mit der ÖVP viel näher zusammen und sollten hier diese Koalitionsverhandlungen nicht weiter fortführen. Und dann hat halt Karl Nehammer gemerkt auch, dass er da Rückhalt verliert in der eigenen Partei und konnte dann auch keine Gespräche mehr weiterführen und musste auch mit der SPÖ die Gespräche als gescheitert erklären. Tja, was sagst du zu dem Ganzen, Micha?
Bist du deppert? Hätte ich gesagt, ja, wobei Piefkes, die versuchen, den österreichischen Dialekt nachzumachen, ist ja immer schwierig. Als sei das noch nicht genug gewesen, stand ja hier zwischenzeitlich auch ein Comeback noch im Raum. Von wem denn?
Das war für mich so der Aha-Moment dieses Podcasts. Alles andere war so ein bisschen, ich will nicht sagen erwartbar, aber wenn man sich mit Politik beschäftigt, kann es einen auch nicht überraschen. Was mich aber überrascht hat, war, als Kurz der Name Sebastian Kurz plötzlich wieder auftauchte und über ein Comeback spekuliert wurde. Bis dahin war mir gar nicht klar, dass der überhaupt noch mit der ÖVP zu tun hat. Er ist jetzt nicht zurückgekommen, aber es steht wohl im Raum, dass die Tür nicht ganz zu ist.
Ja, das wird hier recht deutlich erklärt, aber er ist wohl nicht bereit, hier den Steigbügelhalter für Herrn Kickl zu geben. Angedeutet wird ein Stück weit, dass ein Comeback vielleicht denkbar wäre bei einer der nächsten Wahlen.
Gut, weil, er ist ja noch jung, ne?
Ja, er ist erst 38, genau. Also das würde passen.
Hat noch 30 Jahre Zeit quasi mitzumischen.
Und interessanterweise hatte vor allem die Deutsche Bild-Zeitung die Gerüchte gepusht um eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz, der diese auch nicht dementiert hat. Das ist ja auch immer interessant, wenn man sowas laufen lässt und nicht sagt, nee, auf gar keinen Fall komme ich zurück.
Genau. Aber Status quo ist, im Moment ist er nicht zurück. Karl Nehammer ist zurückgetreten, sowohl als Kanzler als auch als ÖVP-Club-Obmann. Und jetzt ist erstmal der Generalsekretär der ÖVP, der auch Vertrauter von Nehammer war, eingesprungen, der Christian Stocker, und ist jetzt Interimsparteiobmann. Genau. Interessant ist, dass Christian Stocker auch zur Nehammer-Fraktion gehörte, die auch sagte, sie wollen niemals mit Kickl verhandeln und es kommt nicht in Frage. Auch da gab es jetzt eine 180-Grad-Wende und nun ist Stocker auch bereit, mit Kickl zu verhandeln. Hätte das so laufen müssen, Micha? Hätte es eine Alternative gegeben?
Ja, also die Alternative wäre natürlich eine Koalition der demokratischen Parteien gewesen. Die konnten sich nicht einigen. Und was man diskutieren kann, sicherlich ist, ob der Bundespräsident des Landes Österreich, der hier ja eine große Rolle spielt.
Mhm, Van der Bellen, von den Grünen.
Genau, total spannend. Ein 80, bald 81 Jahre alter Mann, der sich in einer direkten Wahl durchgesetzt hat, auch da schon gegen einen Kandidaten von der FPÖ, der jetzt die Aufgabe hatte, nach den Wahlen zu entscheiden, vergibt er den Regierungsauftrag, was ein formaler Akt ist, an den Erstplatzierten, was eben Brauch gewesen ist in Österreich all die Jahre. Und das hat er nicht getan, weil die FPÖ hat ja mit 29% der Stimmen mehr Stimmen geholt als alle anderen Parteien.
Ja, erster Platz, ne?
Genau. Und da hat er sich dagegen entschieden, hat das Mandat für eine Regierungsbildung an den noch Kanzler, der aus einer schwarz-grünen Koalition kam, den Karl Nehammer gegeben. Und es gibt schon Überlegungen in Österreich und auch anderswo, ob es nicht schlauer gewesen wäre, zuerst die FPÖ verhandeln zu lassen, denen zuzugucken, wie sie an Herrn Nehammer scheitern, um dann quasi in dieser Situation auch ein bisschen schon Druck aufgebaut zu haben in Richtung der drei anderen Parteien, um hier eine Regierung zu bilden.
Also quasi mehr Disziplin, eine Lösung zu finden, sich vielleicht auch auf einen Modus einzulassen, wie in Schleswig-Holstein unter Ministerpräsident Günther, der quasi sein Land so führt, indem er jeder Partei eine gewisse Kompetenz zubilligt und seinen Schwerpunkt kann jede Partei setzen und an den Punkten wird dann auch mehr Kompromissbereitschaft gezeigt. So, klar, quasi eine kleine Aufgabenverteilung. So hätte man es vielleicht machen können. Wir sind natürlich ganz klug immer und wissen es immer alles besser.
Im Nachhinein?
Im Nachhinein natürlich. Es ist immer ganz einfach zu sagen, hätte man doch anders machen können. Aber das ist jetzt die Situation, in der sich Österreich befindet, was auch durchaus Besorgnis Richtung Deutschland, finde ich, auslösen kann. Weil für mich, so wie wir es damals vor der Wahl schon diskutiert haben, bin ich immer noch an dem Standpunkt, dass wir in eine ähnliche Situation rutschen könnten.
Ja, also man sieht halt mal wieder, es kommt darauf an, wie sich Konservative positionieren und ob sie eine einmal eingenommene Position dann dauerhaft tatsächlich einhalten. Mhm. Und manchmal hängt es einfach auch an den Personen. Diese Parallele kann man ja schon ziehen zwischen Karl Nehammer als Parteiobmann der ÖVP und Friedrich Merz als Parteivorsitzenden der CDU.
Mhm. Ja, definitiv.
Also das ist schon wirklich ein starkes Stück, diese 180-Grad-Wende der ÖVP, weil man hätte ja auch sagen können, dann können wir uns hier nicht einigen und dann braucht man Neuwahlen. Und im Kontext Neuwahlen, davor haben offensichtlich alle Angst mit Blick auf die aktuellen Umfragen, weil die FPÖ da weiter zugelegt hat.
Und man sieht sie schon in manchen Umfragen bei 35%, also das wären dann auch nochmal 6% Punkte dazu. Vor der Hofburg in Wien. Immerhin, das war, als Van der Bellen den FPÖ-Chef Kickl dann zu sich eingeladen hat, um mit ihm darüber zu sprechen, einen Regierungsauftrag zu erteilen. Wie hast du diese Proteste empfunden?
Beklemmt. Also als beklemmt, wenn man sich überlegt, dass das hier auch passieren könnte. Es gibt ja da viele Parallelen auch zu den Rechtsextremisten in Deutschland und dass Menschen da verzweifeln an dieser Situation, schon anfangen ans Auswandern zu denken, ist natürlich ganz klar. Und mit Blick auf Ungarn oder andere osteuropäische Länder ist natürlich auch ein Stück weit vorhersehbar, was die FPÖ zumindest versuchen wird zu tun.
Ungarn ist ein gutes Stichwort, denn es droht ja eine sogenannte Urbanisierung in Österreich. Weil Herbert Kickl mehrfach schon betont hat, dass er ein Fan ist von Herrn Orban, dem Staatschef von Ungarn. Es wird auch interessant, was dann auf europäischer Ebene da noch passieren wird, seitens Österreich. Ne? Es geht um so viele Sachen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um Pressefreiheit, es geht um den Umbau des Justizsystems, um alles eigentlich. Ne? Die Demokratie
ist at risk.
Ja. Ist sehr gefährdet. Und mal sehen, inwieweit Herr Kickl sich da durchsetzen wird und Österreich da auch umbauen wird. Interessant wird ja jetzt erstmal, ob überhaupt eine Regierung zustande kommt, weil auch wenn die ÖVP signalisiert hat, dass sie jetzt doch bereit ist, mit Herbert Kickl zu verhandeln und möglicherweise eine Koalition einzugehen, gibt es ja trotzdem ein paar Punkte, wo die wirklich diese Parteien FPÖ und ÖVP immer noch weit auseinander liegen.
Also vor allen Dingen in Bezug auf den Umgang mit dem Innenministerium. Wer soll das bekommen? Mhm. Da sind sie, denke ich, weit auseinander. Und da hat hoffentlich die ÖVP auch gelernt aus der Zeit von Kickl als Innenminister. Seinerzeit, um vielleicht da den Hintergrund noch zu geben, Kickl hat als Innenminister damals eine Razzia beim Verfassungsschutz angeordnet, mit Beschlagnahmungen, mit der Suspendierung von Mitarbeitern verbunden. Das ist im Nachhinein alles juristisch überprüft und angegriffen worden. Alles eigentlich Dinge, die den Mann unwählbar machen würden, könnte man meinen. Aber tatsächlich ist er jetzt auf dem Weg, Volkskanzler zu werden, wie er sich ja da selbst bezeichnet mit seinem Plan.
Aber grundsätzlich schon die Haltung auch zur EU. Da könnten Kickl und die ÖVP auch nicht weiter auseinanderliegen.
Ja, oder sie entdecken die EU als Sündenbock für alles, was nicht funktioniert in Österreich und einigen sich darauf, einfach massiv Schulden aufzunehmen und sich zu sagen, ist egal, dass die EU ein Defizitverfahren dann in Gang setzen könnte gegen Österreich. Wir kommen zusammen, indem wir Brüssel zum Feind erklären.
Ja, also ein wichtiges Thema ist ja auch die Russland-Sanktionen auf EU-Ebene, weil genau genommen müsste die FPÖ mit ihrer Haltung die dann auch blockieren und das wäre auch…
Nicht nur die Sanktionen, auch weitere Ukraine-Hilfen könnte sie versuchen zu
stoppen, ja.
Versuchen zu stoppen, genau, danke. Immerhin könnte man ja fast sagen, ist Österreich nicht Mitglied der NATO. Da kann Herr Kickl zumindest nicht blockieren.
Ja, wenn man das schon als Erfolg werten kann, ja. Was auch interessant ist, wir haben ja nicht nur diesen Podcast zum Thema gehört. Du hast ja auch die Sonderausgabe, die direkt nachdem Karl Nehammer vor die Kameras getreten ist und das Scheitern der Koalitionsverhandlungen verkündet hat. Die Sonderausgabe hast du auch gehört. Was hast du da noch mitgenommen?
Ja, die Sonderausgabe ist vor allen Dingen gut, um sich ein bisschen ein Bild zu machen von der Ausgangssituation in Österreich. Mhm. Da wird einfach nochmal erklärt, wie es zu dieser Situation jetzt gekommen ist. Weil das natürlich wie überall in jedem Land, wo eine Demokratie in eine Krise schlittert, das ja nicht von heute auf morgen passiert. Und da nochmal so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen, macht, glaube ich, wahnsinnig viel Sinn. In Summe ist es auch leider ein gutes Stück weit beängstigend.
Ja, und dann habe ich auch noch einen Podcast zum Thema gehört. Holger ruft an. Wir verlinken euch die anderen auch nochmal alle in die Shownotes, auch wenn wir jetzt unseren Fokus auf diese eine Inside Austria-Ausgabe gelegt haben. Da geht es auch nochmal darum, wie die Medienlandschaft dort beeinflusst wird politisch und wie dort auch ja die Pressefreiheit möglicherweise künftig noch stärker in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Angefangen damit, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da gibt es natürlich ähnliche Debatten wie bei uns hier im Land, stark im Fokus steht und kritisiert wird, aber auch wie dort Finanzierung von Medien funktioniert, ist sehr interessant, weil es dann doch an der Stelle sehr anders ist als bei uns und dadurch die Parteien respektive die Regierungen da noch stärker Einfluss versuchen zu nehmen. Daran ist ja auch Herr Kurz unter anderem darüber gestolpert, muss man ja sagen. Alles sehr interessant. Ja, kleines Sum-up, was würdest du sagen? Insgesamt empfehlenswert, was hast du mitgenommen?
Also der Podcast ist empfehlenswert, weil er die Zusammenhänge aufzeigt und die Hintergründe beleuchtet. Mhm. Und ich finde, das tut er gut und kompakt in der gewohnten Qualität. Von daher auch mit Blick aufs eigene Land, auf Deutschland, finde ich ihn total hörenswert.
Ja, geht mir ähnlich. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, um noch ein bisschen mitzukriegen, was in unserem Nachbarland los ist. Auch wenn es klein ist, es hat doch viel Ausstrahlungskraft, lass mich so sagen.
Und Parallelen.
Parallelen, definitiv. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
Wir wünschen euch eine schöne Woche.
Folgt uns, schreibt uns, folgt uns bei Instagram. Wir haben unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes hinterlegt und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Montag. Schöne Woche.
Tschüss.
Ciao.